Happy Monday! Hallo meine Liebe, ich freue mich so sehr, dass du hier bist, dass wir jetzt Zeit miteinander verbringen dürfen. Ich hoffe, du hast es dir ganz gemütlich gemacht mit einer Tasse Tee oder Kaffee und einer Kuscheldecke. Ich bin heute nicht alleine hier, sondern ich habe dir jemanden mitgebracht, den du unbedingt kennenlernen musst. Ich spreche heute hier mit Petra Berghaus und was mich an der Petra so fasziniert, das möchte ich dir alles hier verraten. Ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Spaß, Inspiration bei dieser neuen Folge. Ja, wunderschön, dich heute hier zu haben. Ich freue mich riesig, mit dir sprechen zu dürfen, liebe Petra. Schön, dass du da bist.
Ja, ich freue mich auch total und danke für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Ja, als ich von deiner Geschichte gehört habe, wusste ich, dass ich unbedingt mal mit dir sprechen möchte und dass du so viel für diese Welt hast und erlebt hast, was wir unbedingt teilen müssen. Und deswegen auch heute hier dieser Podcast und dieses Interview mit dir. Ich fühle mich ganz, ganz geehrt. Und es ist ja gar nicht mehr selbstverständlich, dass du heute noch mit Normalus mit mir sprichst, denn du warst schon auf großen Weltbühnen mittlerweile unterwegs.
Ja, bisschen verrückt sozusagen. Ja, ich war tatsächlich bei The Voice of Germany und habe es bis in die Blind Audition geschafft.
Wahnsinn.
Für mich auch immer noch unbegreiflich, wenn ich mich da jetzt so sehe im Fernsehen, dann denke ich so, krass, das bist doch nicht du. Aber tatsächlich, ich bin es.
Wahnsinn. Herzlichen Glückwunsch überhaupt zu dem mutigen Schritt. Aber wie,
Dankeschön.
Erzähl doch mal, fangen wir mal von Anfang an. Also ich würde mal sagen, die Petra. Wer ist die Petra überhaupt? Was sollen wir über dich wissen?
Ja, die Petra ist, wir fangen mal an, als ich Kind war. Ich war ein sehr fantasievolles Kind, immer schon kreativ und ich habe immer schon gemalt. Also ich habe hier noch sozusagen meine alten Malbücher. Zum Glück haben meine Eltern alles aufgehoben und ich habe es auch aufgehoben. Ich habe wirklich meine allerersten Malversuche, wo ich glaube ich 4 Jahre war. Ich habe immer Pferde gemalt. Ich weiß ich nicht, also ich bin gar kein richtiges Pferdemädchen, aber genau. Und ja, und habe auch immer schon gerne Musik gemacht. Also ich habe schon im Kinderchor gesungen und später dann Blockflöte gelernt und dann wollte ich Querflöte lernen und du glaubst nicht, wie das dann weiterging. Ich ging also mit meiner Mutter in die Musikschule, die Dame sagte, ja, Querflöte, das spielt ja jedes Mädchen, Wir haben hier noch eine Leihoboe und meine Mutter nicht so, was ist Oboe, ne? Also man hatte das Wort schon mal gehört, wusste das Gerät, also dieses Instrument wird im Orchester gespielt. Keiner wollte das lernen, weil es ist wahnsinnig anstrengend und ich habe Oboe gelernt.
Witzig, also vielleicht hatten wir ja dann die gleiche Leihoboe. Wir kommen ja aus der gleichen Gegend und ich hatte tatsächlich auch eine. Ich fand es unheimlich schwierig zu lernen. Das ist aber gut für die Stimme, ne?
Genau, also ich bin sehr dankbar, dass ich habe das über 10 Jahre gemacht und es ist super fürs Zwerchfell.
Ja.
Also, denn mit dem Gesang richtig professionell habe ich viel später angefangen. Also wirklich vielleicht erst so mit 17, 18 dann. Ne? Und ich glaube, mit der Oboe habe ich so mit 14 angefangen, weil vorher darfst du auch gar nicht, weil du sonst einfach ohnmächtig wirst. Weil man braucht sehr viel Luft. Also wenn die Zuhörer jetzt das nicht wissen, ne, es ist ja so ein dünnes Röhrchen, wo du eben da die Luft reinbläst und es ist schon sehr anstrengend. Ja. Aber so wie gesagt, war ich einfach immer schon sehr kreativ und ich wusste, ich möchte beruflich was mit Musik oder mit Kunst machen.
Wahnsinn. Und dann hat es tatsächlich noch ein paar Jahre gedauert, bis du dich dann an die Stimme getraut hast. Wie kam es denn dazu? Erzähl mal. Warst du schon immer Rampensau und Bühnenmensch?
Das komplette Gegenteil. Also da sind wir, glaube ich, ein bisschen ähnlich. Nein, also in der Schule war ich ganz, ganz still. Also ich war sehr schüchtern und ich wusste zwar immer, was ich will, ja, aber ich musste das der Welt nicht erzählen. Also ich wusste das in mir selber. Und fühlte mich da auch gut, aber ich hatte gar nicht das Bedürfnis, mich der Öffentlichkeit irgendwie mitzuteilen. Und deswegen habe ich auch mich nicht gern gemeldet und überhaupt fand ich das alles blöd in der Schule. Ja. Und es war dann wirklich auch richtig, richtig schlimm geworden, weil ich auch dann wirklich Ängste entwickelt habe, weil ich gemerkt habe, wenn ich mal rede, ah nee, dann habe ich auch mal Wörter nicht rausbekommen und bin blockiert, weil ich einfach zu sehr Angst hatte zu sprechen. Dann, ja, und so entwickeln sich natürlich Sprechängste sehr schnell, leider, leider. Und die verselbstständigen sich dann. Und das ist tatsächlich bei mir dann auch passiert, sodass ich dann wirklich mein Abitur irgendwie geschafft habe, ja. Wow. Also sehr bezeichnend, ich werde nicht vergessen, meine mündliche Prüfung in Pädagogik. Ich habe es überlebt, sage ich jetzt mal, ja. Hinterher haben dann die Prüfer gesagt, wirst du denn abgeholt? Also man, daran sieht man, ich muss wohl wirklich in einem desolaten Zustand gewesen sein.
Ach Mensch,
wow. Ich weiß das gar nicht mehr, ich kann mich da gar nicht richtig daran erinnern. Also mein Freund, der holte mich tatsächlich ab, das weiß ich noch. Und ich habe auch gesagt, ja, mein Freund kommt. Aber ich war fertig mit Nerven. Also ne, es war sehr anstrengend, ja. Und ja, und deswegen bin ich auch zur Musik oder beziehungsweise zum Gesang gekommen, weil beim Singen kann man nicht blockieren. Also die Sprache ist perfekt. Also der Atem ist beim Singen perfekt, automatisch. Mhm. Und beim Singen kannst du auch keine Angst haben. Ja, und das habe ich direkt gemerkt und habe dann mir die Gitarre geschnappt, habe mir Gitarre beigebracht und dann habe ich gesungen. Ja, von da an. Und da war ich immer glücklich beim Singen und hatte auch keine Angst mehr. Ja.
Was ein Befreiungsschlag.
Also ja, wenn ich mich total
so zurückversetze in meine Schulzeit und wie man da so saß mit schwitzigen Händen und also das wir haben uns ja im Vorfeld schon unterhalten und genau. da hatten wir ziemlich viele Parallelen, dass man ja, ich habe mich auch immer nur gemeldet, wenn ich die Antwort perfekt parat hatte, am besten aufgeschlagen, schon auf den Oberschenkeln unterm Tisch und du wusstest ganz genau, was du sagst, weil sonst hätte ich mich verhaspelt, sonst wäre ich so rot geworden und ich hatte schon Angst, rot zu werden und dann habe ich mich gar nicht mehr gemeldet. Und das ist so schlimm und das, du stutzt dir damit so die eigenen Flügel, ohne dass du
es überhaupt... Es ist schrecklich, ja, es ist schrecklich, weil wir haben ja viel zu sagen, du auch. Und ich hatte auch in meinem Kopf so viel und in meinem Herzen und ich hatte so viel mitzugeben, aber ich konnte es dann einfach nicht mehr mitteilen.
Ja.
Jetzt bin ich aber heutzutage im Rückblick auch gar nicht mehr so traurig darüber. Ich habe da total Frieden mitgeschlossen, denn ich... habe dadurch ja ganz tolle Dinge entwickelt, Fähigkeiten entwickelt. Ich habe angefangen, Gedichte zu schreiben und auch Lieder.
Ne?
Weil ich meine, da musste ja so viel raus. Genau. Ja. Und ich weiß nicht, ich habe meiner Mutter das erste Gedicht gezeigt. Das war ein Wettbewerb. Und das war ziemlich düster. Und meine Mutter so, ja, Petra, willst du nicht was Fröhlicheres schreiben?
Ja.
Und auch so meine ersten Bilder waren so, ja gut, weil ich natürlich einfach meine Ängste da ausgedrückt habe, ne? Und war dann vielleicht für meine Mutter so ein bisschen leicht schockierend, aber sie hat das immer ganz toll mitbegleitet und und sie wusste ja auch, dass ich meine Schwierigkeiten habe und hat mir da auch wirklich sehr, sehr geholfen, muss ich sagen. Ne?
Also, wie schön.
Ja.
Wie schön. Das heißt, also von völliger Introversion kann man ja, würdest du das so unterschreiben? Also in sich gekehrt sein zu einem Mädel, was plötzlich mit der Gitarre singt, Lieder schreibt und in die weite Welt hinaus Töne schickt, die sie sonst nie sich getraut hätte, überhaupt zu sagen.
Ja.
Wie war das für dich?
Also das war ganz, ganz toll und ganz befreiend, denn man muss ja so sagen, wenn man in dieser eigenen Welt sich so auffällt, da fühlt man sich wohl. Ich sage, das ist dann so meine Höhle gewesen, wo ich mich immer wieder zurückgezogen habe, wo es schön warm war und wohlig und wo ich mich also wirklich auch glücklich gefühlt habe, aber natürlich auch einsam. Und so habe ich mich immer peu à peu ein bisschen aus meiner Höhle rausgetraut, kurz mal in der Außenwelt Hallo gesagt, gewunken. Ich gehe dann wieder. Tschüss. Und und das war auch immer schön, kurz dann da draußen zu sein, aber es war auch gefährlich. Mhm. Also ich habe auch immer gespürt, hier ist es für mich gefährlich und lange konnte ich es da auch nicht aushalten. Mhm. Aber ich wollte, ich war so neugierig. Also ich war so neugierig auf die Welt, sodass ich ja auch dann nach dem Abitur nach Berlin gezogen bin, wo alle gesagt haben, die Petra, die geht ja unter da, was geht nicht.
Ja.
Aber dann siehst du, ich wollte in die Welt,
ja.
Und habe auch immer gesagt, die Ängste, ich habe sie irgendwo akzeptiert, aber ich wollte auch meine Angst zeigen, komm, wir gehen da gemeinsam durch. Du brauchst keine Angst haben. Also den Wunsch hatte ich schon immer. Aber es hat lange gedauert, bis die Ängste wirklich gesagt haben, alles klar, Petra, du kannst gehen.
Ja.
Wir setzen uns jetzt mal gemütlich aufs Sofa und gucken dir zu. Das hat viele Jahre gedauert, ja.
Ja, das ist ein langer Prozess, ne? Und ja, wie gut, dass du das aber so früh dann für dich auch entschieden hast, dass du durch diese Angst durchgehst oder mit dieser Angst an der Hand trotzdem nach Berlin gehst und trotzdem dein Ding machst, weil einfacher wäre es ja gewesen, in der Höhle zu bleiben. Da ist es schön friedlich und sicher.
Also es hat mich ja niemand gezwungen, genau. Ne? Also ich kenne auch viele Menschen, auch von früher, genau, die sind eben noch in ihrer Höhle geblieben. Mhm. Das ist auch für sie okay da.
Ja,
Aber ich wollte immer raus. Ich wollte, weil ich liebe Menschen eigentlich.
Ja.
Also wenn ich jetzt denke, dass ich vor Menschen Angst hatte, das ist verrückt, weil heute liebe ich Menschen und ich liebe Kontakt zu Menschen. Ich bin neugierig auf alle Menschen und ich glaube, da habe ich schon sehr gelitten früher, ja. Ich wollte es ja gerne anders haben, ne? Aber Ängste sind halt, ja, sehr, ist halt sehr schwierig, wenn man sozusagen, wenn die Ängste so übermächtig sind, ne?
Ja.
Du weißt manchmal gar nicht, bin ich das oder ist das die Angst?
Ja.
Die mich jetzt leitet. Wie kennst du das?
Ja. Wie hast du das für dich geschafft zu differenzieren, ob du das jetzt bist oder ob da die Angst jetzt gerade dir was ins Ohr flüstert und dich davon abhält?
Das ist ganz schwierig. Also ich würde sagen, das ist der Königsweg, wenn man das gefunden hat. Ich weiß es jetzt, ich weiß auch, wie ich es erkenne, aber es hat so lange gedauert. Also, weil die Angst, die nistet sich in deinem Kopf ein, so, ne? Und die wird ja größer und größer und irgendwann hat die so gefühlt so dein ganzes Gehirn eingenommen. Und wenn du also jetzt Pläne hast, du möchtest etwas tun, sagen wir mal jetzt ganz einfach, der Berufswunsch, ja? So, also ich hätte auch bestimmt lieber was mit Menschen gemacht, in einem sozialen Beruf gefühlt, ne?
Ja.
Aber die Angst hat das komplett entschieden für sich, nein. Ja? Also das Nein war so laut, dass es sich anfühlte wie mein Nein. Ich möchte das nicht.
Ja.
Ich weiß aber heute, nein, das ist nicht richtig. Ich hätte super gerne direkt was mit vielleicht vielleicht was mit Musiktherapie machen wollen. Also schon die Musik oder die Kunst, die war schon meins, aber auch was mit Menschen zu machen.
Ja.
Also wäre ich, glaube ich, in den therapeutischen Bereich sehr gerne gegangen. So, das war, hat die Angst mir aber quasi total verneint direkt. Mhm. Ne? Weil ich immer, die Angst hat gesagt, mach nichts, wo du sprechen musst. Die Stimme war so laut. Und irgendwann konnte ich aber sozusagen ein bisschen aus mir heraustreten, wenn du mich verstehst, mir das ein bisschen von oben angucken, weil die Angst nicht mehr mich so bedrängt hat. Ja? Und ich konnte kurz innehalten, ich sage immer, Petra, ausatmen, einatmen, ausatmen, warten, beobachten. Mhm. Was möchtest du, was sagt die Angst? Also irgendwann erkennt man das, ja, weil sie nicht mehr so übermächtig ist. Ne? Mhm. Und dann habe ich tatsächlich mit Erschrecken auch festgestellt, dass die Angst sehr, sehr viel bestimmt hat.
Mhm.
Also das ist schon krass, ja.
Ja, also ich finde mich da sehr wieder, aber ich bin mir auch sicher, also die Menschen, die heute zuhören, die werden sich da auch wiederfinden, denn das ist ja allgegenwärtig. Und das ist so einfach, dieser Angst nachzugeben und zu sagen, ja, eigentlich hast du recht. Eigentlich ist das auch eine Schnapsidee. Eigentlich bleibe ich lieber hier in meiner Heimatstadt oder was ja auch für alle gut ist, solange du damit glücklich und erfüllt bist.
Genau.
Aber wenn kein Wachstum herrscht, da sehe ich dann immer die Gefahr. Ne? Also wenn wir so stagnieren im Leben und einfach nur in der Höhle bleiben, des Friedens willen und nicht, weil das so unsere wirkliche Vorliebe ist dann, weil die Höhle so super ist, wir haben die so optimiert, wir sind da erfüllt, erfolgreich, glücklich, dann ist ja alles okay.
Ja.
Aber ich glaube, für die wenigsten ist es das. Also was ich so feststellen durfte, ist, dass eigentlich der größte Schmerz im Leben darin liegt, nicht so zu können, wie man will. Also wenn man so diese Diskrepanz immer in sich trägt, ne? Also dass du eigentlich, wie du sagst, du bist so ein extrovertierter Mensch heutzutage. Du stehst auf Bühnen, wo mir nur die Knie schlottern würden bei dem bloßen Gedanken daran. Da können wir gleich noch ganz viel drüber erzählen, aber was du heute machst, erfordert ja so viel Mut. Und es ist so schmerzhaft, all das in sich zu tragen, aber nicht raus zu können und für sich da den Schalter umzulegen. Ich glaube, das ist die heilendste und schönste Erfahrung, die man so machen kann.
Genau, total richtig. Also ich weiß noch, ich habe das Gedicht, es ist ein Spruch, aber ich weiß nicht mehr, wer das geschrieben hat. Aber das hat so richtig, das spiegelt richtig das Gefühl wider, was ich da hatte. Das heißt so, mal gucken, ob ich es zusammenkriege. Ich kann mir keinen Zustand denken, der unerträglicher und schauerlicher wäre, als der Fähigkeit, beraubt zu sein, ihr Ausdruck zu verleihen. Das habe ich, weiß ich nicht, mit 14 gelesen. Ich habe
Schön.
dazu ein Bild gemalt. Das habe ich auch noch alles hier. Das ist es, was ich gefühlt habe.
Ja,
Ja.
ja, ja.
Dass du nicht wusstest, wie du das ausdrücken kannst, was du fühlst, ja, und es ist wirklich schlimm. Also es ist wirklich, und da entstehen Depressionen, Angstzustände,
Ja.
da stehen psychische Erkrankungen, wenn du das nicht rauslassen kannst, ne? Und
Mhm.
deswegen bin ich wirklich super dankbar für die Kunst, für die Musik, weil dadurch habe ich ein Ventil dann gefunden, ja, und bin also sozusagen noch mit blauem Auge, sage ich jetzt mal, davon gekommen.
Ja.
Natürlich hat mich die Angst auch wirklich schwer begleitet, aber wer weiß, es hätte schlimmer kommen können. Ja, manche geraten an Drogen, also an Alkohol. Ich kann das so verstehen, weil dieser Druck so krass ist. Ne? Ja,
Ja.
ja.
Um dieser Kreativität und diesen Gefühlen Ausdruck zu verleihen, was musstest du da am meisten loslassen, abgesehen von der Angst? Waren es Glaubenssätze oder waren das Erwartungen? Was war das, was sich da noch gebremst hat?
Ich glaube, es hat wirklich. Bei mir war es hauptsächlich echt diese Angststörung, auch so eine soziale Phobie einfach. Sicherlich zu versagen, ja. Denn klar, das Unheil oder auch so das Leid entsteht ja durch Beobachtung der anderen Menschen. Also ich weiß, wie ich mich immer in der Schule beobachtet habe und geguckt habe, wie sind die anderen? Ah, die waren für mich alle besser gefühlt. Die konnten alle besser sprechen. Ich habe ja nur auf das Sprechen geachtet. Ah, die können sich ja toll ausdrücken. Und dann vergleichst du dich und denkst, ja, ich kann das nicht. Ja? Anstatt zu sehen, oh, ich kann ja viel mehr Dinge, die anderen nicht können, das habe ich damals aber noch nicht erkannt. Ja? Und ich finde, das Leid entsteht echt durch diesen Vergleich. Also heutzutage denke ich, nein, warum sollen wir uns vergleichen? Die Menschheit, guck mal, besteht aus so viele tollen Persönlichkeiten. Wir sind alle unterschiedlich und wir sind alle toll, ne?
Ja, genau.
Also das möchte ich wirklich so mitgeben, ja, in die Welt rufen, weil es ist ja so. Ne? Aber das ist halt auch ein Schritt, sich dahin zu entwickeln, zu sehen, nein, ich bin genauso toll, ne, wie der andere, der kann eben andere Dinge. Aber das,
Ja.
ich weiß noch, ich kann mich noch erinnern, auch wo ich eben jung war, dass ich immer jemand anders sein wollte. Also, ne, ich fand mich nicht so toll. Ja. Also ich habe gedacht, boah, warum kann ich nicht der oder die sein? Ne? Und habe auch so gehadert, ne? Also habe gedacht, warum hat der liebe Gott so ungefähr mir jetzt dieses Problem gegeben? Ja.
Ja.
Jetzt würde ich sagen, er hat mir das geschenkt. Weißt du? Er hat mir das geschenkt, damit ich das werden kann. Damit ich jetzt die Empathie habe, Menschen zu verstehen, Menschen Mut zu machen. Jetzt sehe ich das als Geschenk, ne? Aber damals dachte ich so, es ist eine Strafe. Ich habe mich so richtig so bestraft gefühlt.
Ja.
Als Opfer gesehen. Und das ist schlecht.
Das ist wirklich schlecht. Oder beziehungsweise, das weiß ich aus meiner Erfahrung. Jetzt, aus diesem Opfer-Mindset auszusteigen und zu sagen, eigentlich war das ein Riesengeschenk und eigentlich musste ich das durchmachen, ich musste das erleben, um jetzt heute hier zu stehen. Und du hast dieses Geschenk also für dich erkannt
Ja.
und wir spulen mal vor, ein paar
Ja,
Jahre weiter.
genau.
Und heute stehst du hier und was machst du heute? Was macht Petra heute?
Genau. Ja, heute bin ich der Musik treu geblieben und auch der Kunst und auch der Grafik. Aber hauptsächlich habe ich mein Herzensprojekt entdeckt und ich bin jetzt Trauersängerin. Ja, also ich singe für Menschen, die Menschen verloren haben. Mhm. Ich begleite Menschen in ihrer Trauer und spreche mit ihnen und wir suchen wirklich ihre Herzenslieder heraus, die ich dann ja bei den Trauerfeiern singe oder aber auch schon vorab im Hospiz, wenn Menschen im Hospiz liegen, wissen, sie werden die Erde bald verlassen. Wow. Also, dass ich mich damit mal beschäftige, hätte ich auch niemals gedacht, weil ich hatte als Kind wahnsinnige Angst vor dem Tod.
Ja, in unseren Breitengraden auch, glaube ich, verständlich, ne? Also,
ja, ja.
Wahnsinn. Also ja. Du bist jetzt Trauersängerin.
Ja.
Wie kommt man da hin und wie geht man damit um? Zwei verschiedene Fragen.
Ja, also wie ich da hinkomme, das ist kurz und schnell erzählt, denn meine Mutter ist verstorben vor anderthalb Jahren. Sie hatte Krebs, eine Krebsdiagnose bekommen. Wir wussten nichts davon, also es war wirklich nicht zu erwarten gewesen. Und es war aber dann schon so weit fortgeschritten, Speiseröhrenkrebs, dann war sie, ich glaube, 7 Wochen später ist sie verstorben.
Oh, wie schlimm.
Vom Moment der Diagnose an. Also wahnsinnig kurz und wahnsinnig wenig Zeit. Aber diese Zeit war eigentlich, würde ich sagen, also so intensiv für meine Schwester und mich. Wir haben einen Hospizplatz gefunden in Solingen hier und wir haben sie jeden Tag besucht und wir haben jeden Tag Abschied genommen. Aber man muss sich das nicht so vorstellen, dass wir jetzt wirklich immer jeden Tag geweint haben. Wir haben auch geweint, aber wir haben viel mehr gelacht, uns Wärme und Liebe geschenkt, uns Gedankenreisen gemacht. Wir sind in Gedanken auf ihre Lieblingsinseln gefahren und eben viel Musik gemacht. Also sie hat sich gewünscht, dass ich meine Ukulele mitbringe und ich habe jeden Tag gesungen. Und dann irgendwann sagte sie, Petra, wenn ich sterbe, kannst du für mich auf der Beerdigung in der Kirche singen, wenn die Trauerfeier ist. Und ich so, oh Mama, Schluck.
Ne? Oh Gott, ja.
Oh Gott, habe ich, ja, oh Gott, habe ich gedacht. Ne? Aber ich habe es ihr versprochen und dann habe ich, ja, dann verstarb sie, Silvester, und ich habe, dann war 15. Januar die Trauerfeier. Ich habe immer geübt, immer geweint dabei und gedacht, oh nee. Ja, aber dann habe ich es wirklich geschafft. Ich bin in die Kirche rein und das war so dieser Moment, der auch alles verändert hat bei mir, weil ich gespürt habe, in dem Moment habe ich sozusagen nicht so mein Ego gesehen, meine Angst gesehen, sondern ich habe gesehen, ich schenke jetzt etwas. Ich schenke das der Mama, aber auch allen Angehörigen, allen Freunden, die in der Kirche sitzen. Und dadurch habe ich das geschafft. Also ich hatte dann plötzlich keine Angst mehr, sondern nur noch diese Freude daran und diesen Wunsch, jetzt kann ich hier euch dieses Lied schenken. Ja, so kann man das vielleicht bezeichnen, wenn du mich verstehst, ist schwierig zu beschreiben. Ja. Aber die Angst hat dann plötzlich meinen Körper verlassen und es war nur noch diese Liebe da und dieses Glück und es hat mir dann so viel Hoffnung gegeben. Ja, und dann hinterher alle kamen zu mir. Petra, das war so schön. Das musst du machen. Das ist, es gab uns allen so viel Hoffnung und da war mir erst bewusst, was ich da ausgelöst habe.
Wow, Wahnsinn. Wie schön. Also wie schön, dass die Angst da keinen Platz mehr hatte und dass die Liebe und
ja die Hoffnung. Weil Angst und Liebe, vielleicht weißt du es, existieren nicht gleichzeitig.
Genau.
Das geht nicht.
Ja.
Ja? Ich weiß, ich habe früher kluge Bücher gelesen, da stand das drin und ich so, verstehe ich nicht. Da hat es nicht geklappt, weil die Angst zu groß war. Ne?
Ja.
Und meine Selbstliebe ja auch mega klein. So.
Mhm. Ja. Klar.
Aber es ist wirklich so. Es geht nicht gleichzeitig. Mhm. Ja, und dann habe ich mir eine Webseite gebaut, gesagt, hier, ich bin jetzt eure Trauersängerin, so noch so ein bisschen mit, ich weiß gar nicht, ob ihr das braucht, so, ne, weil es sowas ist nicht so üblich hier, also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber hier macht es keiner und es kennt niemand und die Bestatter bieten es auch nicht an, genau, und dann hat das relativ schnell so seine Kreise gezogen, ja, dass Menschen mich sozusagen über Google gefunden haben. Dann habe ich hier mal und da mal und dann wurde das immer mehr. Gut, und jetzt durch The Voice natürlich, kannst du dir vorstellen, haben mich jetzt viele, viele Nachrichten erreicht. Und deswegen habe ich das auch gemacht, meine Geschichte dort erzählt, damit die Leute davon erfahren, dass sie wissen, sowas gibt es. Ja, es gibt so eine musikalische Begleitung, wenn man so will. Ja.
Und für mich macht das macht das das ganze Thema tot, was ja bei uns so schwer ist, macht es es leicht. Du gibst dem Flügel und Auftrieb und das ist so, so wertvoll. Und ich finde das so wichtig. Also ich setze mich auch schon seit Jahren dafür ein, Tabus zu brechen und wirklich Offenheit in die Welt zu tragen und ja, vor allen Dingen auch Liebe. Und das klingt immer so plakativ und immer so, wenn man nicht so gestrickt ist, vielleicht auch stößt man sich da dran, aber das ist das Wertvollste und Schönste überhaupt. Und es ist ein wahres Geschenk, dass du das jetzt auch für dich erkannt hast und vor allen Dingen, dass es auch solche Früchte trägt und gut ankommt. Ne?
Ja, total. Also das ist wirklich, also und deswegen bin ich auch so glücklich damit. Ne? Also die Menschen fragen mich natürlich, ja, also wie schaffst du das? Und bist du nicht unglaublich traurig dann immer danach und dann zieht dich das runter? Und
ja.
Also wirklich, es ist überhaupt nicht so. Also es ist genau das Gegenteil. Ja? Also mein Mann kann es bestätigen, der sieht mich immer glücklich nach Hause kommen, weil mir einfach so viel Dankbarkeit entgegengebracht wird, Liebe und ja, also ich sehe auch wirklich jetzt den Tod und auch, ich sehe den aus einem ganz anderen Blickwinkel irgendwie. Ne? Also ich spüre ja auch, wie der Abschied vonstatten geht und dass wirklich auch bei so einer Trauerfeier der ganze Raum einfach in dem Moment so voller, ja, wie gesagt, schon gesagt, voller Liebe ist. Also es hört sich wirklich krass an, aber es ist einfach so, ich spüre das richtig. Ich kommuniziere ja auch beim Singen mit den Angehörigen. Das ist wie so ein Kreislauf. Ja? Man spürt den Verstorbenen, man spürt die Angehörigen, man spürt die Trauer. Ich gebe meine Trauer und auch meine Empathie mit rein. Und es ist so ein magischer Moment, sagen die dann manchmal. Also das kann ich ja von mir nicht sagen. Man kann sich selber ja schlecht beschreiben. Aber ich sage jetzt das, was die Angehörigen sagen. Mhm. Also sie erleben das als so einen magischen Augenblick irgendwie. Ja.
Wie schön. Also
ich finde es auch ganz toll und ja, hätte ich auch niemals gedacht, dass ich das mal mache.
Was für eine Reise.
Ja, wirklich, ne? Also echt, also ja, also wenn ich das so höre, denke ich, das gibt's gar nicht, gibt's doch nicht in echt so, ne? Also und wenn ich jetzt auch so an diese kleine Petra so denke damals, dann denke ich auch, also ich habe die auch total lieb, so ich denke auch, Mann, ne? Also wenn die gewusst hätte damals, was auf sie wartet, da hätte die gesagt, nee.
Das glaube ich nicht.
Aber weißt du was? Jetzt fällt mir gerade was ein. Doch, sie hatte einen Traum.
Aha.
Ja, sie hatte einen Traum. Also ich bin ein großer Romy Schneider-Fan gewesen. Ja. Mhm. So krass, dass ich mir alles, also mein Vater sagte, ich bin verrückt. Er hat mir bücherweise selber so ein Buch gemacht und alles ausgeschnitten, was ich über sie gefunden habe in Zeitungen, ne? Und so richtig mir selber so Bücher gemacht und ich liebte ihre Filme. Ich liebte sie einfach, also ich kann das gar nicht beschreiben, wie so eine Schwester im Geiste, so ein Seelenverwandter.
Ja, ne?
Sicherlich habe ich auch ihren Schmerz gespürt. Ich kann es mir nicht anders erklären. So, und dann verstarb sie ja früh, weißt du.
Ja.
Ich weiß nicht, war das 1982? Ich weiß nicht genau, könnte sein. So, und dann habe ich richtig geweint. Und ich weiß noch, da habe ich gesagt, ich werde Schauspielerin. Und es war so absurd in dem Moment, weil du weißt, also hatte ich ja schon meine Ängste richtig, ne, und war einfach komplett das Gegenteil davon. Aber ich sage, ich will mal auf die Bühne. Und in dem Moment musste mir das ja selber so absurd vorgekommen sein, aber ich habe das ganz ernst gemeint. Es war wie so eine klitzekleine Vision, die raus durfte und sagt, na, irgendwann wirst du auf einer Bühne stehen. Das wird so sein.
Wow.
Und irgendwie ist, und deswegen war auch für mich diese Voice of Germany-Reise, so da schloss ich so meinen Lebenskreis. Ne?
Wahnsinn. Was für eine Reise. Also ich bin so glücklich, mit dir zu sprechen. Das ist eine Geschichte, die vor allen Dingen Mut macht und Hoffnung spendet. Ja. Und das ist so schön. Wo spulen wir jetzt mal vor? Ein halbes Jahr, jetzt 2022, was hast du vor? Also ich möchte unbedingt nochmal, dass du wiederkommst. Ich möchte deine Reise begleiten.
Ja, es wird noch einiges passieren, sage ich dir. Aber es ist ganz süß. Also ich habe auch letztens meinem Mann gesagt, weißt du, die Höhle ist immer noch da. Mhm. Das ist auch okay, weil manchmal habe ich selber von mir selber Angst. Oh mein Gott, was macht sie jetzt schon wieder? Sie könnte doch jetzt damit zufrieden sein. Guck mal, wie toll.
Also,
Aber da ist etwas, was in mir sagt, es geht noch mehr.
Genau. Es geht
noch weiter. Wir sind unendlich. Also, weißt du, so ja. Universum hat noch mehr für uns. Also, wir dürfen uns nicht im Kopf beschränken. Wir können alles werden, alles sein.
Ja.
Man muss jetzt sagen, also, das verrate ich nicht so gerne, aber wir sind ja unter uns, ne?
Ja,
genau. Also, wie gesagt, die Angst. Es hört sich jetzt alles so leicht an und ja, sie hat die Angst abgelegt. Ich verstehe aber Menschen, die da wirklich ihr Leben lang mit zu tun haben, weil ich muss auch sagen, also auch dieses Sprechproblem, was ich habe, also ich habe schon sehr gestottert, das ist auch da und in Angstsituationen habe ich das auch noch, aber ich akzeptiere es jetzt für mich. Mhm. Ja. Und ich hatte immer die besondere Angst, etwas vorzulesen. Mhm. Weil beim Lesen musst du dich an die Wörter halten. Ja, beim Sprechen habe ich gemerkt, oh, das ist ein blödes Wort, ich nehme ein anderes.
Ja.
Das merkte kein Mensch dann. Mhm. Aber beim Lesen musst du dich an die Wörter halten.
Mhm.
Und das hat mir am meisten Angst vor allem gemacht. Und das habe ich auch jetzt noch, sodass ich will zum Beispiel immer gern ein Buch schreiben, schon ewig.
Ja,
weil ich denke, ich habe so viel zu erzählen und so viel Mut zu machen. Und dann beschränke ich mich aber, indem ich denke, okay, du willst dieses Buch schreiben, aber du musst es ja dann auch vorlesen. Also was macht denn ein Buch, was macht es denn einen Sinn, ein tolles Buch zu schreiben und du kannst nicht auf Lesereise gehen, weißt du?
Ja, ja.
Und das ist noch nicht ganz, da bin ich noch nicht ganz, habe ich noch nicht so Frieden geschlossen mit meiner Angst, weil die Angst sagt, nee, lass, das musst du auch nicht.
Muss nicht, nein.
Muss nicht. Aber denke ich, ja, aber warum denn? Vielleicht nicht, weißt du? Also das ist so eine wirklich das Einzige, weil ansonsten würde ich sagen, ich habe echt all meine Ängste so, bin ich so angegangen, ne?
Ja.
Also, aber das ist so das Letzte, wo ich sage, boah, weil das ist einfach noch so dieser größte Batzen, ne? Wo ich denke, ich stehe und lese was vor, aber ich denke mir, ich kann es bestimmt.
Natürlich, also.
Weißt du, aber ne, also um auch vielleicht den Zuhörern zu zeigen, dass das ist, kommt immer mal wieder. Oder also es ist jetzt nicht so, es ist nicht so einfach. Ne?
Ja.
Aber was mir hilft, ist mir vorzustellen, dass ich das tue. Also, und ich stelle mir jetzt vor, okay, 2022 oder vielleicht 2023 habe ich dieses Buch geschrieben. Ne?
Ja.
Ob es ein Buch ist oder ob es ein Gedichtband ist, ich weiß noch nicht. Aber vielleicht sitze ich dann da und lese da etwas vor.
Wahnsinn.
Und ich glaube, ganz ehrlich, dann kann ich auch in Frieden sterben. weißt du, ich hatte immer als Kind diese Angst, also ich habe oft von meinem Tod geträumt. Keine Ahnung warum, haben vielleicht viele Menschen.
Ja, so, ja.
Ne? Und immer diese Angst, du liegst da auf deinem Sterbebett, guckst dann so dein Leben und denkst, scheiße, wartest, du wolltest doch das noch machen. Mhm. Ne? So, und ja, also ich bin schon so zu 85% komplett mit mir im Reinen, ne?
Ja.
Alles geschafft, ne?
Ja.
Aber wie gesagt, das oder vielleicht auch mal so eine kleine Rolle auf einer Bühne spielen, also wirklich etwas, wo ich halt diesen Text habe, weißt du?
Ja.
Also ich glaube, wenn ich auf einer Bühne stehe und ich würde so Improvisationstheater machen, hier bin ich sofort, würde ich mich sofort melden, ne?
Witzig, ja.
Da habe ich überhaupt, also die Angst habe ich nicht mehr, aber ja, also das mit diesem, du musst das jetzt machen, du musst das jetzt lesen oder das jetzt sagen. Boah, da weigert sich so mein ganzer Körper noch, ne?
Ja, ja, ich sage nie mehr, du musst, ich sage immer, ich darf.
Ja, ja.
Ich darf genau. Das lesen und wenn die Angst kommt, dann hallo, liebe Angst, da bist genau. Du wieder. Du möchtest mir zeigen, dass ich hier noch wachsen darf, machen wir.
Ja, total, ne?
Also Wachstum muss ja auch sein, sonst wäre es ja langweilig. Ne? Also.
Total. Und ich meine, wie gesagt, so Ziele zu haben, ist halt auch wunderschön. Ja, ne? Also ich habe jetzt erstmal so einen kleinen Buchanfang gemacht. Und zwar habe ich ja mit meiner Tochter zusammen ein Kinderbuch geschrieben.
Wie schön.
Und ich illustriere das gerade. Geht es eben um den Trosttiger. Stimmt, von dem Trosttiger haben wir noch gar nicht gesprochen. Den habe ich auch erfunden. Das ist eine Comicfigur ist gewesen, also ein gezeichneter Tiger, der jetzt ein Plüschtiger geworden ist. Man kann den kaufen und mit ihm kuscheln.
Sieht auch zuckersüß aus.
Also das ist auch eine ganz schöne Geschichte, aber das wird jetzt hier den Rahmen sprengen. Und und in diesem Kinderbuch geht es darum, dass eben die Oma verstorben ist. Das ist unsere Geschichte und meine Tochter wollte es mit mir zusammenschreiben.
Wie schön.
Und das ist ein tolles Mutter-Tochter-Projekt jetzt geworden. Ich glaube, da habe ich auch so ein bisschen gedacht, die Nina kann das dann lesen. Ja. Weißt du, so, ich schreibe es nicht alleine. Aber es ist okay. Ich arbeite mich ja langsam vor. Ne? Ja, und ja. Jetzt freue ich mich erstmal, dass das Kinderbuch erscheint und die Zeichnungen fertig sind. Dann wird es im Februar, denke ich mal, rauskommen. Und,
Wahnsinn. Ja, dafür ja. Schon mal alles Gute und
Dankeschön.
Mögest du mit deiner Arbeit noch viele Herzen berühren. Also ich bin so begeistert von dir. Und also die Einladung steht, im halben Jahr gucken wir dann nochmal, ob du schon mal Sprechgesang auf der Bühne irgendwie.
Ja, wir werden sehen. Also ich bin auch selber gespannt, was so kommt. Ja. Ne? Ja. Und das Leben ist einfach so eine aufregende Reise. Und das möchte ich wirklich mitgeben, ne? Dass wir das Leben, also wenn wir das schaffen, dass wir das nicht so als schwere Last sehen, ja, sondern sehen als Erfahrung, die wir machen können. Und das ist auch so kurz, das Leben. Das ist so schade, wenn wir das so einfach so vertun, ne? Und unsere Ängste zu laut werden lassen irgendwie, ne? So, man kann es wirklich schaffen, ne? Also diese Ängste zu überwinden und zu sagen, boah, das Leben ist toll und das ist aufregend und das ist, und weißt du, was so schön ist, sich mit Menschen zu verbinden und zu sagen, guck mal, ich habe Angst hier, du kannst auch deine Ängste äußern, ja? Und wir können uns verbinden damit und uns gemeinsam Kraft geben. Also ich glaube, das ist auch der Schlüssel.
Ja. Ne?
Weil ich habe so viele Jahre nicht darüber gesprochen. So unendlich viele Jahre niemandem gesagt, was in mir los ist. Und das ist eigentlich das Drama. Ja.
Ja.
Denn ich habe gedacht, wenn ich das sage, also dann, also ich kann jetzt gar nicht sagen, was ich gedacht habe, aber das wäre das Schlimmste gewesen. Also ein ungeschriebenes Gesetz, das darfst du nicht sagen, ja, nicht zeigen. Und jetzt, wo ich eben da so offen mit umgehe, dann erlebe ich ja genau das Gegenteil, ja. Also, das tut mir fast noch ein bisschen leid, so dass ich denke, Mann, warum, wenn du das gewusst hättest, ne?
Ja,
also, das kann ich wirklich mitgeben, Leute, ne? Raus damit, ne? Also, ich kann mir nicht vorstellen, ich habe noch nie ein negatives Feedback darauf bekommen jetzt, ja.
Ja.
Und wenn, ja, hier ein, zweimal schon, auch auf mein Thema Trauergesang. Natürlich gibt es Menschen, die das doof finden, die mich auch kritisieren. Aber es ist so ein geringer Teil, ja, verschwindend gering. Und sie dürfen das ja auch sagen. Ne?
Ja.
Also das sind dann sicherlich auch ihre Ängste, die da sprechen. Und da habe ich auch Verständnis für. Ne? Also alles gut. Ne?
Ja.
Aber ja, ne, wir müssen nicht perfekt sein. Das ist nicht unsere Aufgabe.
Nein, nein. Und ich, was du sagst, ist so wichtig, dass man sich verwundbar macht und verlässlich macht und ja, seine Höhle so ein Stück weit öffnet und sagt, guck mal, das geht gerade in mir vor. Und dann sieht der andere, ich habe das erlebt mit meinem Thema, das Thema Fehlgeburten hat mich ja an ein Jahrzehnt wirklich begleitet. Und ich habe auch niemanden erzählt. Also das war für mich der Horror, mich da überhaupt zu öffnen. Mir war das peinlich, ich habe mich geschämt, ich war wütend, also ne, alle Gefühle.
Ja, schrecklich, kann ich mir vorstellen. Ja,
ja, und als ich dann losging und so ein bisschen gesagt habe, mal so einer Freundin mich anvertraut habe und diese Freundin hat dann gesagt, Mensch, mir ist das auch passiert. Ich dachte, ich wäre die Einzige und von dieser Freundin wurden es dann immer mehr. Und das ist ja bei solchen Tabuthemen in Anführungsstrichen, die ja bei uns auch sehr negativ behaftet sind, noch in unseren Breitengraden, ne? Wenn man sich da ein Stück weit öffnet. Man muss ja nicht gleich auf die große Bühne gehen und sagen, ne? Genau. Hier bin ich und das ist mein Rucksack, mein emotionaler, guck mal alle rein. Du musst dich natürlich auch denen anvertrauen, die deiner Geschichte würdig sind. Aber es ist so ein Befreiungsschlag und das ist wirklich so die ultimative Leichtigkeit, ja auch die wir beide auch heute rausbringen in diese Welt, ne? Also,
ja, genau.
Ja, wunderschön. Ach Mensch, ich freue mich so sehr, dass es dich gibt und dass du vor allen Dingen mit deiner Arbeit losgegangen bist. Und ich finde dich wahnsinnig inspirierend.
Dankeschön.
Nicht
nur
nett und talentiert, sondern ich wünsche dir wirklich alles, alles Gute auf dieser Reise. Und wenn man dich finden und googeln und suchen will, ich werde alle Details von dir natürlich auch in den Shownotes verlinken, dass man auch deinen süßen Trosttiger findet und deine Arbeit und ja, also alles Liebe und Gute für dich, Petra. Danke, dass du diese
Dankeschön.
Zeit genommen hast, auch mit mir zu sprechen heute. Das weiß ich sehr zu schätzen.
Ja, vielen, vielen Dank. Es war ein tolles Gespräch. Danke dir auch. Und ja, wir sehen uns vielleicht.
Wir sehen uns ganz bald.
Wir hören uns.
Genau.
Alles Liebe.
Alles Liebe. Mach's gut.
Tschüss.
Tschüss.
Wenn dir dieses Interview genauso gut gefallen hat wie mir, dann teil meinen Podcast, teil diese Story, Petras Story, gerne auch mit anderen Herzensmenschen auf der ganzen Welt. Nur so können diese ja, wunderschönen Geschichten auch Gehör finden. Und ich schaffe es nicht alleine. Ich brauche da wirklich deine Unterstützung, dass du mir hilfst, diesen Podcast bekannter zu machen und dafür sorgst, dass eben diese wertvollen Schätze, diese Geschichten und diese Geschenke, die wir Menschen in uns tragen und auf unserem Lebensweg bekommen durften, sichtbar machen können. Ich drück dich ganz fest. Ich weiß, da war einiges dabei und ja, lass das mal alles sacken. Mach dir eine wunderschöne Woche. Lass es dir gut gehen. Besuch mich gerne auch auf Instagram oder auf Pinterest. Schreib mir, wie dir dieses Interview gefallen hat. Ich freue mich immer so sehr von euch zu hören und ich verspreche, dass ich auf jede Nachricht antworten werde. Ich wünsche dir alles, alles Liebe aus der Seaside Practice. Deine Katie.